Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Es geht um eine tödliche Gefahr, die Menschen nicht sehen können, nicht fühlen oder riechen. Und nur der Ausschlag des Geigerzählers zeigt die Dimension der Katastrophe an. Die Rede ist von einem Super-GAU. In Wahrheit dem Super-GAU, der auf Jahrzehnte die Umweltbewegung und die Energiepolitik international geprägt hat und dies bis heute tut. Am 26. April 1986, also genau vor 40 Jahren, explodiert Block 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl. Ein Super-GAU mitten im Kalten Krieg. Die Folgen sind ein echter Albtraum. Die Region rund um das Kernkraftwerk ist verseucht. Eine radioaktive Wolke breitet sich nach Westen aus. Es droht ein Fallout. Und die Sowjetunion versucht, den Fall zu vertuschen. Wie sieht es in Tschernobyl 4 Jahrzehnte später aus? Welche Folgen sind bis heute zu spüren und was bedeutet eigentlich die Nutzung von Kernkraft und die Mahnung, die aus Tschernobyl folgen sollte, für die Ukraine heute, ein Land im Krieg? Darüber möchte ich heute in der aktuellen Folge der Fernverbindung, dem Corrie-Podcast der Taz, sprechen. Mein Name ist Tanja Tricarico aus dem Auslandsressort der Taz und zugeschaltet ist heute Bernhard Klasen, unser langjähriger Ukraine-Korrespondent. Ich grüße dich, Bernhard.
Ja, ich grüße dich auch, Tanja.
Bernhard, du berichtest ja seit geraumer Zeit für die Taz aus der Ukraine, bist da auch sehr viel unterwegs. Und für unser Tschernobyl-Spezial in der Wochentaz, aber auch auf allen Taz-Kanälen, warst du genau an dem Ort, an dem dieser Albtraum vor 40 Jahren stattfand. Erzähl uns doch mal, mit welchem Gefühl bist du da hingefahren?
Ja, Wissen und Fühlen sind zwei verschiedene Dinge. Ich weiß genau, was vor 40 Jahren dort passiert ist. Gleichwohl war es eigentlich eine Fahrt, wie zunächst mal viele andere Fahrten als Korrespondent. Ja, man fährt auch mit anderen Journalisten zusammen an einen Ort, der einige Autostunden von Kiew entfernt ist. Zunächst einmal wird man eigentlich nicht gewahr, wohin man wirklich fährt. Man weiß es, aber man spürt es nicht. Man fährt durch einen Fichtenwald, man fährt durch einen Nadelwald, der wunderbar ist. Es ist eine wunderbare Luft, es ist idyllisch, es ist eine sehr dünn besiedelte Gegend. Ja, und dann auf einmal taucht ein Checkpoint auf und Männer mit Gewehren in der Hand prüfen die Dokumente. Wenn man etwas zur Seite gehen will, sieht man, dass hier Stacheldraht ist. Hier ist alles zu. Man kann hier also ohne Genehmigung kommt man hier gar nicht weiter. Gleichwohl, es war eine Reise von Journalisten. Man hat sich auch gefreut, alte Bekannte wieder zu sehen. Und nun ist man gefahren durch die 30 Kilometer Zone. Also eine Zone, die praktisch nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Zum einen hat man gesehen, dass hier ein emsiges Treiben von Soldaten herrscht. Was wirklich nicht verwunderlich ist, angesichts des Umstandes, dass die Gegend von Tschernobyl ja direkt an der Grenze zu Belarus. Und dann auf einmal, nach eben 30 Kilometern, taucht dann der sogenannte Sarkophag auf. Also die riesige, riesige Hülle, die den 1986 zerstörten Reaktor schützen soll und vor allem die auch die Menschen vor den Gefahren, die von diesem Reaktor ausgehen, schützen sollen. Es war, zunächst war es Business as usual. Man ist in das Gebäude rein, hat am Eingang nochmal einen Körpercheck machen müssen, also der eben auf Radioaktivität untersucht hatte. Und dann war auch noch in einem anderen Raum eine sehr nette Frau, die noch einmal einen Check gemacht hatte auf Cäsium. Und so ist man dann durch die Räumlichkeiten gegangen und je mehr man sich dem eigentlichen Unglücksreaktor genähert hat, umso mehr auf einmal hat man auch gespürt, wo man ist. Auf einmal hat man gespürt, Mensch, unter dir, da ist ja der ganze radioaktive Müll von damals. Und dieses Gefühl ist natürlich am stärksten gewesen, als wir in diesem Sarkophag waren, in dieser Schutzhülle waren. Und eine deutsche Kollegin hat mir dann mal kurz gezeigt, guck mal auf meine Hand. Und da hat sie einen Geigerzähler gehabt. Der hat angezeigt, dass hier die Radioaktivität 100-mal höher ist als in Kiew.
Bernhard, hat dir das nicht ein mulmiges Gefühl gegeben?
Ja, und irgendwie ist dann die Stimmung gekippt von einer scheinbar normalen Korrespondentenreise zu einem Gefühl, wo man eigentlich gedacht hat, Mensch, eigentlich möchte es wieder gehen. Eigentlich möchte es, ich habe alles gesehen, Leute, lass mich hier raus, am besten schneller. Aber das geht natürlich nicht, wenn man ein Teil einer Journalistengruppe ist. Man musste da eben auch bleiben. Und dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, an einem gefährlichen Ort zu sein, das ist immer stärker geworden. Und es hat sich noch einmal verstärkt, ganz am Abend. Wir waren also mit einem Kollegen, war ich im Auto gewesen. Und ich war also in dem Gefühl, Mensch, nix wie weg von hier. Und gerade in dem Augenblick hatten wir also einen Reifenschaden. Also der Kollege hat gesagt, hör mal, wir müssen ja anhalten. Der rechte Vorderreifen ist anscheinend geplatzt. Wir sind über ein Schlagloch gefahren und dann musste ich also eine Stunde lang in dem Wald noch ausharren. In dem Wald, der mir noch in der Früh gar nicht so idyllisch vorgekommen ist. Diese Luft, diese Ruhe, weit und breit. Kein Mensch. In dem Augenblick, als wir da gestanden sind und den Reifen gewechselt haben, habe ich wiederum das Gefühl gehabt, einfach nur nichts wie weg von hier, endlich mal wieder in Kiew sein. Und ich war so froh, als dann der Reifen gesessen hat und mein Kollege dann wieder ans Steuer gegangen ist und wir endlich Richtung Kiew fahren konnten. Also so ist meine Gefühlslage gewesen. Wie gesagt, das Wissen ist immer da, aber die Gefühle haben sich innerhalb von einem Tag sehr, sehr verstärkt. Auch die Gefühle von Angst und Befürchtungen und das Gefühl von, ja, ich möchte weg hier.
Jetzt mal Tacheles.
Und zwar auf dem TazLab 2026.
In unserem Labor für Debatte, Streit und Verständigung mit mehr als 60 Veranstaltungen geht es dies Jahr liebevoll und rabiat zu.
Am 25. April im und ums TazHaus in Berlin und digital im Livestream.
Kommt vorbei und mischt euch ein.
Infos und Tickets unter tazlab.de.
Du hast ja auch die Möglichkeit gehabt, mit ein paar Menschen vor Ort zu sprechen, auch während der Reise oder auch aus dem Umfeld. Jetzt ist das Ganze, diese sehr einschneidende Situation, schon 4 Jahrzehnte her. Aber was sagen die Menschen heute? Wirkt das bis heute nach?
Also ich hatte jetzt die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die in dem Atomkraftwerk arbeiten. Ja, die versuchen irgendwie mit der Lage zurechtzukommen. Es ist Business as usual. Ich habe auch noch die Frau in Erinnerung, die eben meine Cäsiumwerte gemessen hat. Ja, die war fröhlich. Letztendlich werden aber die Gefahren, die von dem Reaktor ausgehen, überschattet vom Krieg. Ja, also ein Ingenieur sagte mir, mir macht unser Nachbar mehr Angst als die Radioaktivität. Das war auch eigentlich das, was alle Gespräche überlagert hat. Also die Gespräche begannen mit dem Thema Radioaktivität. Doch schnell kam man dann eben auf den Krieg gegen die Ukraine zu sprechen. Und da gibt es ja auch wirklich zwei Ereignisse, die wirklich die Mitarbeitenden von Tschernobyl sehr, sehr getroffen haben. Das eine war eben der 24. Februar 2022. An diesem Tag haben russische Truppen die Ukraine überfallen, haben das Atomkraftwerk Tschernobyl überfallen. Das hat es noch nie in der Geschichte der Atomenergie gegeben, dass ein Atomkraftwerk überfallen worden ist. Und der Ingenieur Igor, der mir das erzählt hat, hatte buchstäblich Tränen in den Augen, als er gesprochen hat, als er mir erzählt hat, dass er zwar an diesem Tag nicht im Kraftwerk war, aber er Kollegen kennt, die eben diesen Überfall erleben mussten. Und ein zweites Ereignis ist sehr, sehr prägend für all die Menschen, die in Tschernobyl arbeiten und leben. Das ist der 14. Februar letzten Jahres, als eine russische Drohne den Reaktor getroffen hat und auch ein Loch in die Schutzhülle gerissen hat. Es ist nicht so einfach. Man kann nicht sagen, ein Loch ist in die Schutzhülle gerissen, kann man wieder reparieren. Sondern mit diesem Drohnenangriff auf die Schutzhülle wurde die ganze sehr, sehr auch fragile Schutzeinrichtung praktisch außer Kraft gesetzt. Diese Schutzhülle, die besteht ja aus einem sehr, sehr komplizierten Geflecht von Schutzmechanismen, wo es zum Beispiel darum geht, dass die Temperatur kontrolliert werden muss, dass also etwas gemacht werden muss, damit eben keine Korrosion unter der Schutzhülle stattfindet. Und die Feuerwehr, also am 14. Februar letzten Jahres, die also damals das Feuer gelöscht hat, musste weitere über 100 kleine Löcher selber in die Schutzhülle reißen, um eben auch löschen zu können. Diese beiden Ereignisse, also der russische Überfall auf das Atomkraftwerk und dann der Drohnenangriff, das ist eigentlich das, was die Mitarbeiter sehr prägt. Und bei allen Gesprächen, wo es darum ging, wie können wir die Sicherheit des Atomkraftwerkes wieder herstellen, wurde immer gesagt, es ist möglich, die Sicherheit zu verbessern, aber nur unter der Prämisse, dass nicht ein erneuter Angriff auf das Atomkraftwerk stattfinden würde. Ja. Ansonsten ist diese Gegend um Tschernobyl unbewohnt. Dann darf man nicht mehr wohnen. Es gibt nur noch vereinzelte Menschen, die dort leben. Die Stadt selber, Stadt Tschernobyl selber, da sieht man durchaus Leben. Da gibt es also einen Döner, da gibt es also eine, kann man sich eine Pizza kommen lassen. Da sind also Leute, die auch über die Straße gehen und so weiter. Und es wird ja viel gemacht in Tschernobyl. Das sind nicht nur die 550 Arbeiter pro Schicht, die in dem AKW sind. Dort sind auch Atommülllager, dort wird auch ein Solarkraftwerk gebaut, dort sind also auch Forscher. Das heißt, das sind schon viele Menschen, die dort leben, aber sie leben alle ohne ihre Familien, sie leben dort in eigenen Wohnheimen.
Unbenommen hat die russische Vollinvasion sehr viel verändert. Worauf ich aber hinaus wollte, auch mit meiner Frage, und da würde ich dich gerne persönlich auch nochmal fragen, Tschernobyl hat auch insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wahnsinnig viel auch ausgelöst, was gesellschaftliche Bewegung angeht, was Kultur angeht. Es gibt etliche Dokus über den Super-GAU, es gibt Lieder, Songs, es gibt Bücher, Romane. Also es gab ein großes Bedürfnis und gibt bis heute ein großes Bedürfnis, dieses Thema Kernkraft und die Gefahren dieser Technologie aufzuarbeiten auf unterschiedlichen Ebenen und auch Bewusstsein zu schaffen. Also das heißt, dass man das Ganze so ein bisschen in die kulturelle DNA einprägt oder zumindest dort darüber verarbeitet. Gibt es sowas in der Ukraine auch?
Also es gibt in der Ukraine Umweltgruppen, wie zum Beispiel Ecodia oder Greenpeace, denen das Thema Atomenergie auch sehr bewusst ist. Aber gerade in den letzten Jahren ist das Thema Atomenergie doch aus dem Blickfeld geraten. Und immerhin werden ungefähr 50% des Stromes in der Ukraine von Atomkraftwerken produziert. Nun ist aber vor dem Angesicht des Krieges ist nochmal eine neue Debatte da zu Atomenergie. Und zwar hat man erkannt, dass also zentrale Großprojekte, wie eben zum Beispiel Atomkraftwerke, sind viel, viel anfälliger für militärische Angriffe als dezentrale Energieversorgung. Also gerade die Umweltschützer zum Beispiel von Greenpeace weisen darauf hin, dass ein Angriff zum Beispiel auf eine Solarstation ist weit weniger gefährlich als ein Angriff auf ein Stromnetz oder auf ein Atomkraftwerk. Also ich möchte hier auch den Direktor des Atomkraftwerkes Tschernobyl zitieren, der bei seinem Vortrag vor uns Journalisten gesagt hat, wissen Sie, auch wenn eine Rakete neben das Kraftwerk eintreffen sollte, auch das hätte seine Folgen, das könnte wirken wie ein Erdbeben. Das heißt, man hat erkannt, wie gefährdet Großprojekte sind und auf der anderen Seite sieht man, wie zuverlässig erneuerbare Energie ist. Das heißt, wenn also jetzt eine Solarzelle zum Beispiel von einer Drohne zerstört wird, dann arbeiten die anderen Solarzellen weiter. Meine Solarzelle kann man innerhalb von kurzer Zeit auswechseln. Da braucht man nicht viel Zeit und nicht viel Arbeit, um das zu tun. Das heißt, gerade in einem politisch sehr, sehr unstabilen Situation hat also erneuerbare Energie eine Zukunft. Und in der Ukraine ist momentan ein riesiger Boom nach erneuerbarer Energie. Der Boom ist so groß, dass er gar nicht mehr bedient werden kann. Also die Firmen haben jetzt Lieferschwierigkeiten. Und im Unterschied zu Deutschland ist auch bei der Diskussion über erneuerbare Energie keine Polarisierung der Gesellschaft zu erwarten. Da hat niemand, jetzt sagt niemand irgendwie die Windräder stören oder so, sondern es geht nur um das Finanzielle. Und man weiß, erneuerbare Energie rechnet sich. Deswegen ist also jetzt in der Ukraine wirklich also ein riesiger Boom, eine riesige Nachfrage nach erneuerbarer Energie. Und auf der anderen Seite, es gab Pläne, die Atomenergie auszubauen, aber ich sehe da momentan keine Akzeptanz mehr dafür, keine gesellschaftliche Akzeptanz mehr dafür.
Was du gerade angesprochen hast, ist ja auch immer wieder Thema bei den ganzen Wiederaufbaufragen. Und wenn da Geld gesammelt wird, um den Wiederaufbau mitten im Krieg reinzustecken, da wird viel über Diversifizierung von Energieversorgung gesprochen und natürlich auch, dass man eher in moderne Technologien oder sicherere Technologien investiert, zum Beispiel, wie du gerade skizziert hast, erneuerbare Energien, Sonne, Wind und Ähnliches. Also das hängt sicherlich auch nochmal miteinander zusammen. Ich würde dir gerne eine persönliche Frage stellen. Du hast den Tag, den Super-GAU Tschernobyl 1986 noch gut im Kopf. Was hat es denn mit dir selbst gemacht?
Also damals, 86?
Ja.
Ja, ich war froh, dass wir gerade kurz davor nochmal einen ganzen Sack Weizen gekauft hatten, den wir dann also dann sehr, sehr gut auch behütet haben. Und also ich weiß auch noch, wie wir dann vor Sandkästen gestanden haben und Eltern zurechtgewiesen haben, die gedacht haben, sie können ihr Kind da einfach spielen lassen. Ich weiß auch noch, ich habe auch noch ein Bild von 86 in Erinnerung. Ich bin damals auf eine Autobahn gefahren und die war völlig leer. Also überall hat es geheißen, die Leute haben ja gar nicht so große Angst. Aber eine Autobahn, die völlig leer ist, habe ich nur vorher noch nie gesehen, so in dieser Weise. Und für mich war wirklich Tschernobyl, also ja, ich hatte Angst gehabt, weil das war so was Unfassbares. Das weißt du, alle reden davon, aber du siehst es nicht. Und es war auch schon irgendwie auch Lebensangst, Todesangst, die ich damals gespürt hatte. Also diesen Tag, den hatte ich noch sehr gut in Erinnerung, als wir das erfahren haben. Das war ja nicht der direkt am Unglückstag, wurde ja lange Zeit auch geheim gehalten nochmal von der Sowjetunion. Aber es war schon ein sehr, sehr schrecklicher Tag.
Würdest du auch sagen, dass dieser Tag oder dieses Ereignis eine Art Weckruf war, auch für dich selber, dass man sich anders engagieren muss, dass Umweltschutz anders funktionieren muss?
Also für mich ist ganz klar, also spätestens seit diesem Tag habe ich kein Verständnis mehr für Ausbau von Atomenergie. Dieser Tag hat ja gezeigt, welche Gefahr noch drohen könnten. Ich persönlich habe also dann auch aufgrund der Erfahrungen von Tschernobyl mich beteiligt an Demonstrationen von Umweltbewegungen. Ich war in Gronau gewesen, wo eine Anlage entsteht, bei der radioaktiver Müll produziert worden ist. Ich war in Wackersdorf gewesen, ich war bei Menschenketten gewesen. Also es war wirklich für mich so, dass diese Reaktorkatastrophe von Tschernobyl so ein Auslöser war eigentlich für auch umweltpolitisches Engagement.
Du hast ja vorhin auch durch deine Erlebnisse in der Ukraine oder deine Kenntnisse aus der Ukraine skizziert, dass es ja durchaus auch natürlich im Zusammenhang mit dem Krieg ein Bewusstsein gibt, auch unterschiedliche Energieformen heranzubringen oder auch groß zu machen. Nichtsdestotrotz, in Deutschland ist die Debatte ja eine andere. Es ist eine Verharmlosung von Kernkraft, würde ich sagen, beziehungsweise will man auch nicht nur in Deutschland, sondern auch international viel stärker daran noch festhalten. Auch mit Blick auf das, was du gerade erzählt hast. Was lässt sich aus dieser Katastrophe von Tschernobyl lernen?
Also lernen lässt sich wirklich, dass wir zum einen natürlich raus müssen aus der Nutzung der Atomenergie. Und in Deutschland sind zwar die Atomkraftwerke abgeschaltet, gleichwohl aber haben wir eine sehr, sehr prosperierende Atomwirtschaft. Also ich denke nur daran, also an Gronau oder in Lingen, wo jetzt also auch eine Brennstäbefabrik betrieben wird, die übrigens auch indirekt mit russischer Hilfe da aufgebaut werden soll. Ich denke, da müssen wir wirklich radikal aussteigen aus der Nutzung der Atomenergie, und zwar nicht nur der Atomkraftwerke, sondern eben auch der jegliche Produktion, die irgendwie der Atomwirtschaft zuarbeitet. Und gleichzeitig gilt es aber auch, an den Alternativen zu arbeiten. Und wir haben ja Alternativen. Wir müssen weiter an dem Aufbau von erneuerbarer Energie mitarbeiten. Und wir müssen auch anderen Ländern, wie eben zum Beispiel der Ukraine, helfen, ihre erneuerbare Energie auszubauen. Denn letztendlich, wir leben ja auf einem Planeten. Und uns muss wirklich sehr interessieren, was in der Ukraine passiert. Und deswegen ist es also auch für uns nützlich, wenn wir der Ukraine helfen, aus der Atomenergie auszusteigen. Denn die Ukraine arbeitet jetzt ja noch mit sehr alten und sowjetischen Reaktoren. Die sind also mit Sicherheit jetzt nicht so sicher, dass wir ruhig schlafen können. Deswegen auf der einen Seite Ausstieg aus der Atomenergie und auf der anderen Seite wirklich Förderung, auch internationale Förderung von erneuerbaren Energien.
Bernhard, das war schon meine letzte Frage. Wir sind schon am Ende angekommen unserer Fernverbindung. Danke dir sehr für deine Eindrücke, für deine Schilderungen. In dieser Ausgabe der Wochentaz dürfen wir deine große Reportage lesen und natürlich auch in Zukunft wieder viele Geschichten von dir aus den unterschiedlichsten Orten in der Ukraine. Demnächst bist du ja wieder unterwegs und dann auch direkt vor Ort. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Daniel Fromm für die Produktion dieser Folge und an Eva-Lotte Andrea sowie die Podcast-Kolleginnen für die redaktionelle Betreuung. Ihr könnt uns gerne schreiben für Lob, Kritik, Hinweise aller Art und zwar an fernverbindung@taz.de. Und wir werden natürlich auch auf den sozialen Medien verbreitet. Schenkt uns dort gerne ein Like und kommentiert auch gerne in den gängigen Foren überall dort, wo es Podcasts gibt. Zu guter Letzt, wie immer der Hinweis von mir, guten Journalismus gibt es nicht für umsonst und so auch nicht diesen Podcast. Wenn ihr uns also unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun und zwar über das freiwillige Bezahlmodell der Taz. Taz zahle ich. Zu finden ist das Ganze auf taz.de. Das war die Fernverbindung, der Corrie-Podcast der Taz. In der nächsten Woche gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin alles Gute und kommt gut durch die Woche.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.